Er spielte Pässe, an die andere nicht mal denken. Er sah Lücken, wo andere nur Gegner sahen und entschied Spiele, ohne laut zu werden. Mesut Özil war einer der talentiertesten deutschen Fußballer aller Zeiten. Ein Spieler, der Fußball nicht nur spielte, sondern fühlte, der aber nie nur an seinem Spiel gemessen wurde, sondern an seiner Körpersprache, an seinem Auftreten, an der Frage, wofür er steht. Ein Spieler, der irgendwann nicht mehr nur Fußballer war, sondern Projektionsfläche für Wahrnehmung, Erwartung und Zugehörigkeit.
Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus erzählt von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Überall, wo es Podcasts gibt.
Mai 2018, London. Ein Termin, ein Foto, ein Trikot. Mesut Özil steht neben dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Lächelt, hält sein Arsenal-Trikot in die Kamera. Auf den ersten Blick ein Bild von vielen, auf den zweiten der Moment, in dem seine Geschichte kippt. Denn dieses Foto wird größer als alles, was er vorher auf dem Platz geleistet hat und auch als alles, was danach noch passiert. Größer als seine Traumpässe, größer als seine Meisterschaft und sein Pokalsieg mit Real Madrid, größer als seine Pokaltriumphe mit Arsenal, ja sogar noch größer als sein WM-Titel 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft, größer als sein Spiel. Bei One Football heißt es:
Etwas Verbotenes haben Gündogan und Özil nicht gemacht, aber das Foto mit Erdogan war unbestritten ein Riesenfehler. Das steht nicht zur Debatte. Denn mit einem Präsidenten in die Kamera zu lächeln, der Journalisten und Oppositionelle einsperrt, das ist einfach, ja, maximal als riesen Dummheit zu verzeihen. Ansonsten nicht.
Und jetzt plötzlich geht es nicht mehr nur um Fußball, sondern um Loyalität, um Identität, um die Frage, was ein deutscher Nationalspieler zeigen darf, wenn sein Pass deutsch ist, seine Geschichte aber auch in die Türkei führt. Was er erklären muss und wem er sich eigentlich verpflichtet fühlen sollte. Das Foto mit Erdogan war kritikwürdig, keine Frage. Aber was danach passiert, erzählt eben nicht nur etwas über Özil, sondern auch über den Umgang mit ihm, über Erwartungen, über Zuschreibung und über die Grenze zwischen berechtigter Kritik und einem Reflex, der aus einem Spieler mit Özils Geschichte erst eine Projektionsfläche und dann einen Sündenbock macht. Diese Geschichte beginnt am 15. Oktober 1988 in Gelsenkirchen. Hier wird Mesut Özil geboren, als Enkel eines türkischen Gastarbeiters. In einer Stadt, in der Fußball nie nur Freizeit ist, sondern Alltag, Sprache, Ausweg. Auch für Özil, einen schmächtigen, leisen, fast schüchternen Jungen, der nicht besonders auffällt, solange bis er einen Ball vor die Füße bekommt. Dann sieht jeder, dass da etwas anders ist. Mesut ist talentierter als die meisten auf den Bolzplätzen der Gegend und das bringt ihm Respekt, Anerkennung, und vielleicht auch zum ersten Mal ein Gefühl von Zugehörigkeit. Und genau dieses Gefühl ist für ihn nicht selbstverständlich. Auf dem Bolzplatz hat er es, denn da zählt vor allem, ob einer kicken kann. Aber auf der Straße, in der Schule oder als Özil in einen Verein will, da wird es komplizierter. Für den Jungen mit türkischer Abstammung spielt plötzlich seine Herkunft eine Rolle. In der ZDF-Doku Mesut Özil zu Gast bei Freunden wird er dazu zitiert.
Ich war mir immer zu 1000% sicher, die nehmen mich, weil ich habe wirklich, ich weiß nicht, ob ich das auch alle, soll nicht arrogant klingen, ich habe wirklich alle zerstört. Was passiert nach einer Woche? Tut uns leid, wir konnten nur einen Spieler nehmen und das ist der Markus oder Jens oder Thomas.
Und dann sagt er einen Satz, der hängen bleibt.
Wir haben kurzzeitig überlegt, ob ich meinen Namen ändere, auch Thomas.
Das ist ein kleiner Satz, aber kein kleines Thema. Sicher lässt sich Diskriminierung im Einzelfall jetzt hier nicht belegen. Woran es genau lag, wissen wir nicht. Aber für Özil und seine Familie entsteht früh ein Gefühl. Es geht nicht nur darum, wie gut jemand spielt. Es geht auch darum, ob andere ihn als selbstverständlich zugehörig sehen. Ein Name kann Türen öffnen oder eben auch schließen. Und genau diese Erfahrung wird später wichtig, weil sie erklärt, warum der Fußball für Özil einerseits ein Aufstiegsversprechen ist, aber andererseits eben nie ganz frei von der Frage bleibt, ob er wirklich dazugehört. Sportlich ist sein Weg nicht aufzuhalten. Özil landet beim FC Schalke 04. Für Özil ist das nicht irgendein Verein, sondern vermeintlich Heimat, Bühne und der große Traum. Mit 17 ist er dort, wo er immer hin wollte, im Profikader der Knappen. Er debütiert in der Bundesliga. sammelt erste Einsätze. Bei Schalke stellen sie ihrem Supertalent in Aussicht, nach dem Abgang von Regisseur Lincoln die Nummer 10 und die Spielmacherposition zu bekommen, zum neuen Zentrum des Knappenspiels zu werden. Das wäre genau der Platz, auf dem Özil seine Stärke zeigen kann. Doch dann passiert etwas, das für seine Karriere entscheidend wird. Schalke verpflichtet Ivan Rakitic und sie geben ihm die Nummer, die Position und die Perspektive, die eigentlich Özil versprochen war. Solche Momente zeigen, wie ein Club einen Spieler wirklich einordnet. Und auf Schalke scheint man von Rakitic überzeugter zu sein als von Özil. Für den ist das aber mehr als eine sportliche Entscheidung. Es ist ein Bruch. Aus seiner Sicht wurde ein Versprechen gebrochen. Und jetzt will er weg. Es lag an fehlendem Vertrauen, nicht am Geld, wird er später im Interview sagen. Es geht ihm um Wertschätzung und um die Frage, ob der Club wirklich an ihn glaubt. Der Streit zwischen Schalke und Özil eskaliert. Özil wird öffentlich als geldgierig dargestellt. Der Trainer berücksichtigt ihn nicht mehr. Der Verein erklärt, er werde kein Spiel mehr machen. Özil spricht selbst von einer Schmutzkampagne und verlässt Schalke im Winter 2008 Richtung Bremen. Und genau solche Abgänge sind oft prägend, weil sie ein Gefühl hinterlassen. Das bleibt. Vielleicht auch bei Özil. Für einen jungen Spieler ist so etwas mehr als ein Wechsel. Es ist die Erfahrung, dass Vertrauen im Fußball sehr schnell verschwinden kann. In Bremen bekommt Özil alles, was ihm auf Schalke gefehlt hat. Vertrauen, Spielzeit und eine Rolle, die auch zu ihm passt. Er bekommt den Ball, bekommt die Freiheit und vor allem er bekommt die Mitte des Spiels. Und genau das ist für Spielmacher natürlich entscheidend, nicht nur aufgestellt zu werden, sondern das Spiel führen und lenken zu dürfen. Özil zahlt dieses Vertrauen zurück, mit Pässen, die Spiele öffnen, mit Momenten, die den Unterschied machen. Er wird bei Werder Bremen vom vielversprechenden Talent zum Unterschiedsspieler. 2009 DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen. Özil trifft, entscheidet das Spiel und holt den Titel für Bremen. Und er führt Bremen auch bis ins Finale des UEFA-Cups, wird U21-Europameister und A-Nationalspieler. Plötzlich spricht Fußball-Europa über ihn. Und genau so verschieben sich Karrieren. Nicht in kleinen Schritten, sondern in Momenten, in denen alles zusammenkommt. Talent, Vertrauen, Timing. 2010 folgt dann der nächste Schritt. Mit dem DFB fährt er zur WM nach Südafrika. Und Mesut Özil wird auf der größtmöglichen Bühne sichtbar. In einer deutschen Mannschaft mit einem neuen Gesicht. Schneller, technischer, mutiger. Auch dank Özil. Er ist im Zentrum der kreative Kopf. Der Spieler zwischen den Linien. Derjenige, der Räume findet, wo andere sie nicht sehen. Im entscheidenden Gruppenspiel gegen Ghana nimmt er sich den Ball, zieht ab und schießt Deutschland ins Achtelfinale. Ein Tor, das mehr ist als nur ein Treffer, weil es zeigt, dass Özil nicht nur vorbereitet, sondern auch Verantwortung übernimmt. In Südafrika wird Özil zum Gesicht eines neuen deutschen Fußballs. Jung, technisch, stürmisch, aber gleichzeitig auch zum Gesicht eines neuen Deutschlands. International geprägt, multikulturell, mit ihm als Symbol. Einem deutschen Nationalspieler mit türkischen Wurzeln.
Die türkische Nationalmannschaft wollte ihn auch haben. Was heißt auch haben? Wir wollten ihn unbedingt haben. Doch für Mesut Özil war immer klar, er ist in Deutschland aufgewachsen. Er ist hier zur Schule gegangen. Seine Freunde leben hier. Also spielt er auch für Deutschland.
Dafür wird Özil gefeiert, als Paradebeispiel für gelungene Integration.
Eine große Boulevardzeitung hatte ausnahmsweise einmal recht, als sie schrieb, wir brauchen noch viele Özils. Bis es soweit ist, freuen wir uns, dass wir den einen Özil haben.
Und Özil wird 2010 auch ausgezeichnet.
Der Bambi 2010 für Integration geht an Mesut Özil.
Das alles wirkt zunächst natürlich positiv, erzeugt aber auch Erwartungen, die weit über den Fußball hinausgehen. Mit gerade mal 21 Jahren steht Özil plötzlich im Zentrum von allem. Nicht nur sportlich, sondern weit darüber hinaus. Sportlich geht's für ihn auf die größtmögliche Bühne zu Real Madrid. Die Königlichen. Größer wird's im Vereinsfußball wohl kaum weltweit. Ein Kader voller Stars. Cristiano Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso, Sergio Ramos. Ein Team, in dem jeder Weltklasse verkörpert. Und Özil agiert auf Augenhöhe. Trainer José Mourinho gibt ihm Vertrauen, stellt ihn ins Zentrum des Offensivspiels. Und Özil liefert. Mit Assists, mit Übersicht, mit einem Timing, das kaum zu verteidigen ist. Besonders im Zusammenspiel mit Cristiano Ronaldo. Ronaldo startet, Özil spielt und der Ball ist da, wo er hin muss. Blindes Verständnis und maximaler Effekt. Und den Ritterschlag aus dem Mund des zigfachen Weltfußballers gibt's auch.
Mesut macht mich besser.
Özil wird bei Real Madrid zum besten Vorlagengeber der Liga, gehört in mehreren Jahren zu den effektivsten Spielmachern Europas, gewinnt die Copa del Rey, wird spanischer Meister und etabliert sich endgültig in der Weltspitze. Ein Spieler, der Spiele lenkt, ohne sie an sich zu reißen. Und genau das macht ihn so besonders, weil er Wirkung erzeugt, ohne sich in den Vordergrund zu stellen. Und vielleicht liegt genau darin auch ein Teil des späteren Problems, weil diese Art Fußball schwerer zu greifen ist, schwerer zu bewerten ist und leicht unterschätzt wird. Vielleicht muss er auch deshalb 2013 bei Real Madrid Platz machen für Gareth Bale, den sich die Königlichen für eine Rekordablösesumme sichern und den sie auch über einen Özil-Transfer finanzieren wollen. Solche Entscheidungen zeigen, wie wenig planbar Karrieren auf diesem Niveau sind. Leistung garantiert nicht, dass man auch bleibt. Özil verlässt Madrid auf dem Höhepunkt seiner Zeit und wechselt nach England, zum FC Arsenal. Ein neuer Club, eine neue Liga und die nächste Phase seiner Karriere, in der Özil wieder liefert. Er bringt Kreativität, Struktur und vor allem Ideen ins Spiel der Gunners und den Erfolg. Arsenal gewinnt 2014 den FA Cup, den ersten Titel seit Jahren. Insgesamt holt Arsenal mit Özil viermal den FA Cup. 2015-16 spielt er seine vielleicht stärkste Saison. 19 Assists in der Premier League. Eine Zahl, die zeigt, wie konstant er Spiele beeinflussen kann. Und genau solche Zahlen sind wichtig, weil sie etwas messbar machen, was bei Özil oft übersehen wird. Einfluss, ohne selbst im Mittelpunkt zu stehen. Trotzdem beginnt sich parallel etwas zu entwickeln. Eine Art zweite Wahrnehmung, eine Diskussion, die nicht mit Zahlen geführt wird, sondern mit Bildern. Es geht um Körpersprache, Gestik, Auftreten. Özil wirkt ruhig, zurückhaltend, manchmal fast distanziert und genau das wird zunehmend interpretiert. Ein Muster, das man im Fußball immer wieder sieht. Wer nicht sichtbar kämpft, gilt schnell als jemand, der zu wenig tut. Aus Eleganz wird dann Passivität, aus Ruhe Desinteresse. Und plötzlich geht's nicht mehr nur darum, was ein Spieler macht, sondern wie er dabei wirkt. Özil bleibt sportlich wichtig, aber die Diskussion um ihn verändert sich. Sie wird grundsätzlicher und sie bereitet etwas vor, das später eskaliert. 2014, Brasilien, Weltmeisterschaft, der Höhepunkt seiner Karriere. Özil ist Stammspieler, spielt jedes Spiel von Beginn an, ist zentraler Teil dieser Mannschaft, nicht immer spektakulär, aber konstant wichtig. Sport1-Moderator Jochen Stutzki erklärt das hier im Doppelpass.
Ich war in Brasilien bei jedem deutschen Spiel im Stadion. Er spielt sehr oft den Pass, der zur Vorlage dann führt.
Eine unterschätzte, aber extrem wichtige Qualität. Genau solche Spieler prägen Turniere, durch ihre Funktion im System. Aber Özil hat auch durch einzelne spektakuläre Momente Akzente gesetzt, wie im Achtelfinale gegen Algerien. Ein Spiel, das lange offen bleibt. Deutschland tut sich schwer, geht erst in der Verlängerung in Führung und dann die 119. Minute. Özil legt im Strafraum quer zu André Schürrle, der scheitert zunächst und dann drischt Özil den Abpraller in die Maschen. Er ebnet den Weg ins Viertelfinale, ein Meilenstein zum späteren Weltmeistertitel. Bundestrainer Joachim Löw wird später sagen, dass Deutschland ohne Özil wahrscheinlich nicht Weltmeister geworden wäre. Nach 2014 scheint alles möglich, sportlich und auch in seiner Rolle darüber hinaus. Özil wird ausgezeichnet, geehrt, posiert auf einem legendären Kabinenfoto mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Als Symbol für ein modernes Deutschland wird er gesehen. Ein Nationalspieler mit türkischen Wurzeln, erfolgreich, integriert, anerkannt. Solche Zuschreibungen wirken zunächst positiv, können aber auch Erwartungen erzeugen. Erwartungen, die eben über den Fußball hinausgehen und die schwer zu erfüllen sind, besonders dann, wenn sich der Kontext verändert. Und dann werden Spieler plötzlich ganz anders bewertet. Intern vielleicht noch als Schlüsselspieler, öffentlich aber als Randfigur und Reizfigur, wie es auch hier Mario Basler im Doppelpass formuliert.
Ich sag sowieso, Özil ist für mich sowieso überbewertet als Spieler.
Und genau das ist passiert, 2018, rund um die WM in Russland. Dorthin fährt Deutschland als Titelverteidiger, mit einem Kader, der auf dem Papier vielleicht zu den besten der Mannschaften gehört und mit Mesut Özil als einem der zentralen Spieler und am Ende auch als Sündenbock für das historische Vorrundenaus. Denn schon vor dem Turnier hatte sich die Aufmerksamkeit verschoben, weg vom Sport hin zur Diskussion über Özils Foto mit Erdogan, über seine Nähe zum türkischen Präsidenten und über die Frage, was das alles bedeutet. Und genau hier verdichtet sich etwas, das vorher schon angelegt war. Und genau hier geht es eben nicht mehr nur um Fußball, sondern auch um eine Debatte, die im deutschen Fußball immer wieder auftaucht. denn seit Jahren gibt es immer wieder Diskussionen über Özil, vor allem dann, wenn es sportlich eben mal nicht läuft für die deutsche Mannschaft. Es geht um Körpersprache, um hängende Schultern, vermeintlich desinteressierte Blicke auf dem Feld und sein zu ruhiges Auftreten. Und es geht um die Frage, warum singt der eigentlich die Nationalhymne nicht mit? Stefan Effenberg fordert im Doppelpass.
Wenn Özil so zu seinem Land steht, nämlich unser Land, Deutschland, dann soll er auch in Zukunft die Nationalhymne mitsingen.
Für sich genommen kein großes Thema, zumal Özil das öffentlich erklärt hat, mehrmals. Er konzentriert sich, spricht innerlich ein Gebet vor dem Anpfiff und singt deshalb nicht mit. Aber im Kontext des Erdogan-Fotos bekommt das alles plötzlich Gewicht und wird als fehlende Identifikation mit Deutschland gelesen. Ein Vorwurf, zu dem Özil selbst lange nichts sagt. Er erklärt sich nicht, er rechtfertigt sich nicht. Und genau dieses Schweigen lässt Raum für Deutung, für Erwartung und für Vorwürfe. Und beruhigt die Debatte nicht, sondern verstärkt sie eher noch, weil jetzt alles zusammengelesen wird. Das Foto, sein Schweigen, sein Auftreten und auch, dass er eben die Nationalhymne nicht singt. Und daraus entsteht ein Bild. Ein Bild, das weniger auf Fakten basiert, als auf Wahrnehmung, auf Interpretation und auf Zuschreibung. Und an diesem Bild arbeiten immer mehr Leute mit. Medien, Öffentlichkeit, Prominente, Politiker. Aus der Kritik an einem Foto wird eine gesellschaftliche Debatte und Özil wird zur Projektionsfläche und nach dem Turnier aus dann, wie gesagt, zum Sündenbock. Und genau hier wird die Rolle des DFB entscheidend, denn der Verband bekommt diese Krise nie in den Griff. Nicht vor der WM, nicht während der WM und auch nicht danach. Erst soll das Thema klein gehalten werden. Dann sollen Özil und Gündoğan, der ja auch bei dem Foto dabei war, aber deutlich weniger im Brennpunkt steht, beim Bundespräsidenten mit einem gemeinsamen Foto ein Gegenzeichen setzen. Dann bleibt Özil weiter still, dann scheitert Deutschland sportlich und plötzlich steht ausgerechnet der Spieler im Fokus, der schon vorher am stärksten unter Druck stand. Der DFB trennt dabei nicht klar genug zwischen berechtigter Kritik am Foto mit Erdogan und den rassistischen Angriffen, denen Özil und Gündoğan ausgesetzt sind. Es fehlt eine klare Linie von Seiten der Verbandskommunikation, es fehlt Schutz und es fehlt auch Führung. Und genau deshalb bleibt diese Geschichte so unangenehm, weil sie keine einfache Seite anbietet, auf der man es sich bequem machen könnte. Und genau das verstärkt den Eindruck, dass der Verband ja auch nicht vor seinem Spieler steht, sondern Abstand nimmt. Genau in dem Moment, in dem Özil Rückendeckung eigentlich gebraucht hätte. Und damit wird aus einer Kommunikationskrise ein Vertrauensbruch.
Rassismusdebatte nach Mesut Özils Rückzug aus der Nationalmannschaft. Lange hatte er geschwiegen in der Affäre um das Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan.
Aber Ende Juli 2018 äußert sich Mesut Özil. Nach Wochen der Debatte, nach dem sportlichen Scheitern, nach wachsendem Druck mit Posts über seine Social-Media-Kanäle.
Darin verteidigt Özil die Aufnahme und greift seinerseits unter anderem DFB-Präsident Grindel scharf an. Ich werde nicht länger als Sündenbock dienen für seine Inkompetenz und seine Unfähigkeit, seinen Job ordentlich zu erledigen.
Und er zieht eine Konsequenz, er tritt aus der deutschen Nationalmannschaft zurück. Er begründet diesen Schritt öffentlich mit einem Satz, der weit über den Fußball hinauswirkt.
In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen und ein Immigrant, wenn wir verlieren.
Ein Satz, der die Debatte zuspitzt und der gleichzeitig zeigt, wie unterschiedlich diese Geschichte interpretiert wird. Für die einen ist Özil Opfer von Rassismus und einer unfair geführten Debatte. Für die anderen ist er jemand, der sich Kritik entzieht und Verantwortung nicht annimmt. Und genau hier wird deutlich, dass es nicht mehr nur eine Geschichte gibt, sondern mehrere, die nebeneinander stehen, sich zum Teil auch widersprechen und sich nicht mehr zusammenführen lassen. Klar ist nur, nach diesem Sommer gibt's kein Zurück mehr. Sportlich geht Özils Karriere weiter, aber sie erreicht nicht mehr die Höhe. Seine Rolle bei Arsenal wird kleiner, dazu kommen neue Konflikte, etwa um seine öffentliche Positionierung zu politischen Themen. Bei Arsenal steht er dann irgendwann gar nicht mehr im Kader und wechselt in die Türkei, zunächst zu Fenerbahçe.
Ne diyeceğimi aslında bilmiyorum, çünkü heyecanlıyım. Çok mutluyum ayrı sırada. Başkanımız dediği gibi Fenerbahçe için bir rüyadı, benim için bir hayaldi. İki taraf için de.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll, denn ich bin aufgeregt und glücklich zugleich. Für Fenerbahçe war es ein Traum, für mich auch. Diese großartige Verbindung wird Wirklichkeit. Deshalb bin ich sehr glücklich. Hoffentlich kann ich dem Team mit meinen Fähigkeiten helfen, so Gott will. Ich glaube an Fenerbahçe. Ich habe immer daran geglaubt, als jemand, der Fenerbahçe-Fan ist. Deshalb bin ich auch sehr glücklich, hier zu sein. Ich danke allen. Ich war immer Fenerbahçe-Fan. Und das wird auch so bleiben.
Aber trotz allem kann er auch dort nicht mehr dauerhaft an seine frühere Form anknüpfen. Verletzungen, Konflikte, kurze Einsätze, dieses Kapitel endet früher als erhofft. Einen letzten Versuch unternimmt er dann noch bei Başakşehir hier, dann ist Schluss. Im März 2023 beendet Mesut Özil seine Fußballerkarriere. Doch mit dem Karriereende ist diese Geschichte noch nicht abgeschlossen. Özils Entfernung von Deutschland wird danach noch sichtbarer. Er hält Abstand zu Deutschland. Aber vor allem auch zum deutschen Fußball. Auch beim 10-Jahrestreffen der Weltmeister von 2014 taucht er nicht auf. Gleichzeitig sucht er immer stärker die Nähe zu Erdogan und dessen politischem Umfeld. Erdogan ist 2019 Trauzeuge bei seiner Hochzeit. Später wird Özil in der AKP aktiv, der Regierungspartei des türkischen Präsidenten. Dazu kommen öffentliche Zeichen, die neue Debatten auslösen. Ein Tattoo, das als Symbol der rechtsextremen Grauen Wölfe gelesen wird. Politische Posts, die kritisch gesehen werden. Für viele wirkt Özil jetzt wie der Spieler, als der er 2018 von manchen schon gesehen wurde, als jemand, der sich von Deutschland entfernt hat. Das sagt auch Investigativreporter Tobias Fuchs in einer Bildreportage und formuliert damit eine Sicht, die viele teilen.
Özil tut heute das, was man ihm 2018 nach seinem umstrittenen Foto mit Erdogan vorgeworfen hat. Er macht Politik für den türkischen Präsidenten.
Warum das so ist, das lässt sich nicht eindeutig klären. Aber unabhängig von den Gründen sind diese Entscheidungen sichtbar und prägen, wie Özil heute wahrgenommen wird. Ob diese Entwicklung schon immer angelegt war oder erst später entsteht, vielleicht auch als Reaktion aus Verletzung, aus Trotz, aus Überzeugung oder eben auch aus einer Mischung von allem, dafür gibt es keine eindeutigen Belege. Klar ist nur, Özil ist 2018 rassistisch angegriffen worden und nicht ausreichend geschützt worden. Ihm ist Unrecht geschehen. Das gehört zur bitteren Wahrheit dieser Geschichte. Aber gleichzeitig trägt er auch Verantwortung für das, was er danach zeigt. Und genau diese Spannung bleibt zwischen dem, was ihm widerfahren ist und dem, wofür er sich selbst entscheidet. Mesut Özil war einer der besten Spielmacher seiner Generation. 92-facher Nationalspieler, 23-facher Torschütze, ein Weltmeister, ein Unterschiedsspieler, ein Fußballer, der das Spiel auf eine ganz eigene Weise interpretiert und ihm seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat. Mit einem begnadeten linken Fuß, aus dem er Pässe hervorzaubern konnte, die ihresgleichen suchten. 7-mal wurde er in unterschiedlichsten Wettbewerben als Top-Vorlagengeber ausgezeichnet. Er machte Mitspieler besser, öffnete Spiele, sah Lösungen, bevor andere überhaupt das Problem erkannt hatten und fabrizierte geniale Momente und auch wunderschöne Tore. Aber darauf lässt sich Mesut Özil eben nicht reduzieren. Bei ihm stehen fußballerische Größe und der Bruch nebeneinander, ohne sich gegenseitig aufzulösen. Vielleicht ist genau das die ehrlichste Form, diese Karriere zu betrachten. Nicht als perfekte Integrationsgeschichte, aber auch nicht als reine Opfergeschichte. Und nicht als Geschichte eines Spielers, der einfach nur falsch verstanden wurde. Sondern als Geschichte eines außergewöhnlichen Fußballers, dessen Spiel groß genug war und dessen Geschichte kompliziert genug bleibt, um am Ende eine unserer 100 Fußballlegenden zu sein. Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest, Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.